Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb und in unserer Serie über die Wurzelsünden mit der Buchautorin und Familienbegleiterin Ute Horn sprechen wir heute über den Neid. Die Ursprünge auch in der Kindheit haben wir gerade eben schon etwas ausführlicher besprochen. Ich möchte jetzt gleich mal kurz darauf eingehen mit Ihnen, Frau Horn, wie wir dem Neid denn begegnen können, wenn wir ihn bei uns finden und entdecken. Aber vielleicht ganz kurz dazwischen geschaltet noch eine kurzer Ausflug zu einer Antriebskraft, einer Triebkraft, die wir in uns haben, die dem Neid sehr ähnlich sieht, nämlich die Eifersucht. Man sagt, Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Da ist sicher viel Wahres dran. Ist das sowas wie der Neid oder ist das doch was anderes?
Ja, das ist interessant. Also als ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich bestimmt 100 Leute gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen Eifersucht und Neid? Und die allermeisten guckten mich an und sagten, nee, glaube ich nicht. Einige sagten, ich glaube, Eifersucht ist eher, dass man neidisch auf Menschen ist. Und bei Neid ist es eher, dass man neidisch vielleicht auf Gegenstände ist. Aber so richtig, nee, weiß ich nicht. Und nur zwei Leute, die haben den Unterschied wirklich dann sagen können. Und das fand ich sehr interessant, dass es im allgemeinen Sprachgebrauch, mischen wir das. Wir machen keinen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Aber ich glaube, es gibt einen. Und es gibt ein einfaches Beispiel, woran man das deutlich machen könnte, ist, wenn wir uns ein Ehepaar vorstellen, die Besuch bekommen von einem Single. Also der Single hat keine Ehefrau. Und er ist neidisch auf den Ehemann, der eine Ehefrau hat. Also der Neidische hat nicht und möchte haben. Der Single hat keine Frau, ist neidisch auf den Ehemann, der eine Frau hat und möchte gerne auch eine Frau haben. Jetzt gucken wir uns mal den Ehemann an. Der hat eine wunderschöne Frau und die wunderschöne Frau spricht jetzt mit dem Single. Und dann wird dieser Ehemann eifersüchtig. Ein Eifersüchtiger hat und hat Angst zu verlieren. Das ist der Unterschied. Der Eifersüchtige hat und will es nicht verlieren, was er hat, und der Neidische hat nicht und möchte es gerne haben. Und deswegen gibt es in der Bibel auch ganz viele Stellen, dass wir nicht neidisch sein sollen, aber Gott stellt sich uns nicht bei uns vor als ein neidischer Gott, sondern er sagt im Alten Testament, im 2. Mose, ich bin ein Eifersüchtiger, ich bin ein eifernder Gott. Weil ihm gehört ja alles, von daher kann er nicht neidisch sein. Aber er kann eifersüchtig sein, weil er hat Angst, seine geliebten Menschen zu verlieren, die doch zu ihm gehören, die er doch als Gegenüber geschaffen hat, die er haben möchte für sich in tiefer Gemeinschaft, in Beziehung, aber freiwillig, dass wir ihn lieben, aus eigenem Antrieb, freiwillig. Das möchte er. Er möchte keine Marionetten, sondern er möchte, dass wir ihm unser Herz zuneigen. Und er hat aber Angst, dass wir das nicht tun und dass er uns verliert. Und deswegen ist er ein eifersüchtiger Gott, aber er ist kein neidischer Gott. Das fand ich total interessant, als ich das so in der Bibel entdeckt habe.
Also der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Wir werden jetzt gleich darüber sprechen, was wir tun können, wenn wir von Neid erfüllt werden, wenn wir das in uns entdecken, vielleicht auch erschrocken entdecken. Aber ich möchte jetzt unseren Hörern auch die Gelegenheit geben, sich in dieser Sendung zu melden. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. In dieser Sendung zum Thema Neid können Sie sprechen mit Frau Dr. Ute Horn. Unter 089 517 008 008, der Hörernummer von Radio Horeb. Frauen, also ich stelle jetzt fest, oder ich weiß es vielleicht auch schon längst, aber habe das Gefühl, ich kann da nicht viel gegen machen. Ich merke, ich bin neidisch. Ich hatte immer das Gefühl, vielleicht äußert sich das auch in Minderwertigkeitsgefühlen. Was kann ich denn tun?
Also ich bin ein großer Fan von guten Sprüchen und man findet gute Sprüche im Volksmund, man findet auch sehr, sehr gute Sprüche in der Bibel, besonders im Buch der Sprüche. Und ein Spruch ist, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und ich glaube, im Danken, da liegt ein ganz großer Schlüssel. Also es gibt auch manche, die einen Ratgeber mal vielleicht auch schon mal gehört haben, ein Rat, dass sie ein Dankesbuch anlegen sollen, also jeden Tag vielleicht 5 Dinge, für die sie danken können, sodass sich das Leben so langsam ändert. Und ein Vers in der Bibel, der steht im Thessalonikerbrief, der heißt, danket für alles, danket in allen Dingen. Also richtet euren Blick auf das, wofür ihr danken könnt. Und Ich habe jetzt nur eine Ausbildung zur Ärztin gemacht, sogar zur Hautärztin, habe meinen Facharzt noch gemacht und bin dann zu Hause geblieben, um 7 Kinder großzuziehen, ein Mädchen und 6 Jungen. Und ich kann jetzt jeden Tag denken, boah, warum hast du überhaupt studiert und du vergeudest dir deine Gaben und du solltest besser als Ärztin arbeiten, 7 Kinder großziehen, das ist doch gar nichts und Anerkennung kriegst du dafür auch nicht und hinterher hast du keine Rente und so. Oder ich kann sagen, boah, was für ein Vorrecht ist es, 7 Kinder großzuziehen. Und es gibt so viele Menschen, die keine Kinder kriegen können. Und du hast relativ leicht Kinder gekriegt. Sei doch dankbar dafür. Und so kann ich selber entscheiden, ne, ist mein Glas halb voll oder halb leer. Und ich habe die, ja, ich habe die Aufgabe, mein Herz zu behüten und die Dinge darauf zu richten, was ich habe und nicht auf das, was ich nicht habe.
Und kann man das nicht, ich meine, ich versuche mir das jetzt vorzustellen, da ist jemand, der vielleicht wirklich oft so mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun hat und sieht immer, ja, die anderen ziehen ständig an ihm vorbei. Und er sagte, ja, ich versuche jetzt mal einfach dankbar zu sein und ich sage dankbar. Also ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch so ein bisschen wie eine Methode wirkt, die dann das Herz gar nicht so richtig erreicht.
Ja, also eine Methode, die hilft uns natürlich nicht so sehr. Oder wollen wir mal sagen, am Anfang hilft es uns vielleicht. Das ist ja mit Vergeben auch so. Man sagt ja, Vergeben ist oft eine Entscheidungssache. Und das Gefühl, das sagt, oh boah, der hat mir so wehgetan, ich könnte ihn umbringen. Und der Verstand sagt, aber in der Bibel steht, vergib ihm. Das ist die einzige Lösung für dein Problem. Wenn du deinen Schmerz festhältst, dann wirst du bitter und da hast du gar nichts von. Und der andere merkt es vielleicht noch gar nicht, dass du ihm diese Last hinterherträgst. Du ärgerst dich, du kriegst ein Magengeschwür, du kriegst einen Herzinfarkt und der andere kriegt das gar nicht mit. Also um deiner selbst willen, versuche zu vergeben. Und das fängt oft damit an, dass ich sage, ich vergebe, aber in meinem Gedanken, in meinem Herzen könnte ich ihn umbringen. Aber ich vergebe ihm und ich lasse los und ich gebe mein Recht auf Rache, meinen Wunsch auf Rache auf. Und irgendwann merkt man, oh ja, jetzt zieht das Herz nach. Und wenn man dann auch noch anfängt, für den anderen zu beten, beten kann ich nur für den anderen, wenn ich ihn nicht umbringen will, wenn ich ihn vergeben habe letztendlich. Und dann nimmt das immer mehr Raum in mir ein und es wird zu einem Lebensstil. Ne? Nicht nur 7x7 zu vergeben, 7x70, 70x70, also immer, ständig, ist ein Lebensstil. Und so kann Dankbarkeit auch zu einem Lebensstil werden. Und wenn ich halt heute mal anfange und sage, oh Mann, heute ist Sonnenschein, ja, dafür kann ich danken, für die Wärme auf meiner Haut. Oder die Blumen, boah, die erfreuen mich so. Das ist wie ein Blumenstrauß, den Gott mir vor die Tür setzt. Und den nehme ich jetzt mal als persönlich. Und so kann ich langsam mein Denken verändern. Und ich merke auch, es kommt vom Kopf, fällt es ins Herz. Also ich glaube, es ist eine Übung, die wir machen. Und ich sage, dass ich jetzt schon ja vielleicht 25, 30 Jahre diesen Weg der Dankbarkeit gehe. Und der ist jetzt schon so in mir drin, dass auch als ich vor 4 Jahren auf einmal diese Gehirnblutung hatte und auf der Intensivstation lag, habe ich trotzdem als erstes, und meine Kinder und mein Mann sind Zeuge, gesagt, ich danke dir, dass es an einem Sonntag passiert ist, dass meine Kinder dabei waren, dass ich sofort ins Krankenhaus gekommen bin. Ich danke dir, dass ich in einem Land lebe, wo man mir helfen kann und. Also das war das Erste, bevor ich sagte, boah, warum muss mir das denn schon wieder passieren? Ich bin schon so oft krank gewesen und jetzt auch noch das und so. Kann ich das deutlich machen, was ich sagen will?
Ja.
Also es ist schon eine Haltung, ein Lebensstil. Und ja. Ein Satz, den ich zu dem Dankbarkeit auch gehört habe, heißt, Dankbarkeit gibt dem Leben Stabilität. Also dadurch komme ich gar nicht so mehr in diese Abwärtsspirale, dass ich Gottes vergessenes Kind bin und mich selber bemitleide und so. Und ich weiß, wo ich herkomme. Ich kam daher, weil ich halt sehr, sehr viel lernen musste in der Schule, um überhaupt gute Noten zu kriegen. Und ja, ich bin halt neben einer Freundin groß geworden, der immer alles so zufiel und ich musste so viel kämpfen, habe so viel Freizeit geopfert und also ich weiß, wo ich herkomme. Eher vom Selbstmitleid her als von dieser Dankbarkeit und ich habe das mühsam mir erstmal sagen dürfen und habe es halt in der Bibel gefunden und glaube, dass in Gottes Wort einfach ganz viel Kraft steckt, wenn wir das tun, was er von uns möchte. Und wenn er sagt, wir können in allen Dingen dankbar sein, es gibt in allen Situationen auch Dinge, die gut laufen und nicht umsonst sagt die Kriegsgeneration, auch in den Kriegszeiten gab es so viele tolle Momente, so viele tiefe Freundschaften, die man vielleicht im Luxus gar nicht unbedingt hat oder so. Und dass diese kostbaren Edelsteine, die auch im Leid versteckt sind, die zu finden und dafür dankbar zu sein, da ist, glaube ich, ein großer Segen drauf.
Ich habe vielleicht auch noch ein anderes Beispiel von Schwestern, die ein kontemplatives Leben führen und in einer Klausur leben, ganz in der Innenstadt. Sie hören sie immer wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, die Klarissen in Mainz. Und die haben so ein ganz kleines Gärtchen, das ist so Wand an Wand mit dem City-Parkhaus. Also wirklich nicht die Idylle, die man sonst in so einem kontemplativen Kloster erwartet. Und da könnte man natürlich auch sagen, wenn man da wohnt immer und auch nicht sich entschieden hat, nicht rauszugehen, ach ja, draußen, die anderen haben schöne Gärten und andere Klöster haben viel Ländereien drumherum und so weiter. Aber ich erinnere mich, dass die Schwestern immer sagten, der Frühling ist so wunderschön in unserem Gärtchen, wirklich klein, nicht groß, aber der ist so wunderschön. Ich habe gelernt, jedes Blümchen zu begrüßen, das habe ich früher alles übersehen. Das ist also, man hat dann vielleicht etwas, was viel weniger ist, als was andere haben, aber indem man sich fokussiert, wie mit einer Lupe, auf die Schönheit, die da drin steckt, entdeckt man vielleicht auch nochmal neue Kostbarkeiten, und das kann tatsächlich auch vielleicht fürs ganze Leben gelten.
Ja, und zufrieden sein macht attraktiv, habe ich mal gehört. Das, denke ich, ist auch so. Also wenn ich mit dem wenigen, was ich habe, zufrieden bin, dann können die anderen schon wieder auf das neidisch sein, weil sie sagen, wenn du mit dem wenigen zufrieden bist, wie geht das denn überhaupt? Ich habe sie hier, aber ich kann nicht zufrieden sein. Und dann zu sehen, okay, wie kann ich denn diese Zufriedenheit auch bekommen? Wie kann ich denn ein dankbarer Mensch werden?
Um den Neid geht es in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Die Hörernummer ist 089 517 008 008. Und ich begrüße eine erste Hörerin, die uns anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Grüße Sie, guten Tag.
Ha, guten Morgen. Also ich finde Ihre Sendung mal wieder sehr toll. Ich grüße Sie herzlich. Ja, eigentlich wollte ich habe viele Fragen. Ich würde mich jetzt gerne stundenlang mit Ihnen darüber unterhalten. Jetzt war dieses lange Thema mit der Vergebung, das ist auch sehr schwer. Wir hatten zum Beispiel gestern Abend Gebetskreis und da kam jemand Neues und die sagte, ja, wir sollen für alles dankbar sein, auch für das, was uns nicht so passt. Das ist, ich kaue sehr, also ich bin schon sehr dankbar, ich bin noch jetzt noch nicht so Jahrzehnte ein Christ, aber doch schon 12 Jahre und bin immer noch voller Leidenschaft. Und bei mir hakt es halt so, dass ich ein Schmerzpatient bin und ich weiß genau, wovon Sie reden. Und ich musste auch immer sehr viel kämpfen. Meine Kraft ist schon lange spazieren gegangen, also sie ist nicht mehr bei mir. Und wo sie dann sagte, ja, wir sollen für alles dankbar sein. Und in mir spüre ich halt auch so große Auflehnung, dass ich sagen kann, wie heute Morgen ich lesen durfte, oh Herr, dein Wille geschehe. Dann müsste ich ja sagen, okay, ich nehme die Schmerzen an. Ich habe es letzte Woche erst einmal geschafft, so ganz sachte und vorsichtig. Aber das ist für mich schon eine harte Kiste. Und weiß jetzt auch nicht so, wie ich damit umgehen soll, weil das geht oft über die Ertragungsgrenze.
Über die Kräfte.
Also ich kenne gar keinen Tag ohne Schmerzen. Es dreht sich nur darum, wie schlimm, wie viele Tabletten ich brauche, 10 oder 3. Solche Sachen, das wäre eine Frage, wie ich damit umgehen soll. Die Dankbarkeit ist schon auch in meinem Leben und ich sehe Gottes Schöpfung jetzt gerade im Frühling und dann im Sommer, wenn er über wie ein Füllhorn alles ausgibt. Und das mit dem Neid, das erlebe ich auch. Also ich kann auch bestimmt Seiten füllen mit Neid in mir. Und auch hier bei uns in der Familie, ich bin hier noch allein auf weiter Flur, aber ich spüre das auch zwischen Schwester und Bruder, dass da Neid ist und immer das da sich hervorheben. Und ich habe das auch bei Freundinnen, die immer andere schlecht machen, dass sie gut dastehen. Meine Frage dazu wäre, wenn ich mal so leise anklopfe und sie darauf freundlich, liebevoll Hinweise, dann geht sofort das Rollo runter. Dann werden die böse, aggressiv. Alle Paletten habe ich schon, hab ich schon erfahren dürfen. Soll ich lieber gar nichts sagen oder?
Ich denke mal, das sind zwei schon mal sehr tiefgehende und umfassende Fragen. Die möchte ich gerne an Frau Dr. Horn weitergeben. Frau Horn, also eben vielleicht mal das Erste, das ist ja nun wirklich echt ein Grenzfall. Wie kann ich dankbar sein und nicht vielleicht dann auch, ich habe das Gefühl, dass unsere Hörerin gar nicht jetzt so neidisch ist auf die anderen, die keine Schmerzen haben. Darum geht es vielleicht gar nicht. Es geht vielleicht mehr darum, wenn man also die Leichtigkeit des Lebens sieht, dass man sich dann sagt, und für mich ist jeder Schritt ein Kampf, gerade wenn man Schmerzpatient ist oder wenn man eine sehr schwere Krankheit hat. Wie kann man da noch die Dankbarkeit in sich pflegen?
Ja, also das ist natürlich ganz schwer und ich wage auch nicht zu sagen, das muss man so und das ist das Allheilmittel. Aber wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetzen würde und mit dem, was ich jetzt schon alles über Dankbarkeit gelernt habe, würde ich trotzdem so weiter damit umgehen und sagen, Jesus, ich danke dir jetzt für diese Schmerzen und du kennst das Maß, was ich aushalten kann und nicht. Und in deinem Wort lese ich immer wieder, dass du mich nicht über mein Maß herausforderst. Und ich bitte dich, dass ich die Edelsteine in diesem Weg jetzt erkenne. Und wahrscheinlich ist es schon auch so gewesen, zumindest bei mir war es so, dass ich durch eine ganz, ganz schwere Krankheit, durch eine Herzmuskelentzündung gegangen bin und auf diesem Weg Jesus Christus überhaupt erst kennenlernen durfte. Ich wurde dadurch erst Christ und habe eine lebendige Beziehung zu ihm bekommen. Vorher hätte ich sagen können, ja, ich glaube irgendwie, dass es einen Gott gibt, aber ich hätte es nicht gewusst. Und in dieser Krankheit habe ich es gewusst, weil ich meine Wurzeln ganz, ganz tief ausgefahren habe und einfach keine andere Chance hatte, als weil mir konnte keiner helfen. Und dann in dem Moment fragt man natürlich auch nach Gott. Und ich glaube, dass Glaube geprüft wird in diesen Zeiten und dass Glaube wächst in diesen Zeiten, weil wir auch niemand anders mehr haben. Und ich würde aber auch mein Vertrauen nicht wegwerfen. Ich würde sagen, Jesus, du stellst dich uns vor in der Bibel als einen Heiland, als jemand, der uns gesund macht. Und ich bitte dich, dass du dieser Arzt für mich wirst und dass ich eines Tages sagen darf, du hast mich geheilt. Und
darf ich noch schnell mal was fragen?
Ja.
Also ich, er hat schon wirklich viel geheilt. Also ich hatte auch schon alles. Ich hatte schon Krebs und massenhaft zig, glaube 30 OPs reichen jetzt nicht. Mhm. Und bei mir schwankt es so zwischen Vertrauen, weil das ist ein großes Thema für mich, Vertrauen und Glauben, dass er auch mich heilt. Mhm. Ja, das kann ich mal. Ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Israel und dann kam ich wieder und ich wollte gerne meinen Tinnitus da lassen und meine permanenten Dauerkopfschmerzen, nur eins von vielen. Und dann fragte mich jemand, ja, was schön, bist du jetzt geheilt? Und ich war so wütend. Mhm. War wütend auch auf Gott. Und dann weiß ich, darf ich nicht, soll ich nicht, tue ich nicht. Aber es ist schon auch, ja.
Ich frage, wieso? Ich habe das Gefühl, dass die Psalmisten auch manchmal wütend sind, oder? Also vielleicht anders wütend als, aber trotzdem mal so ihre Not und ihre Enttäuschung sagen dürfen, genau. Darf man doch bei Gott, oder?
Natürlich darf man seine Enttäuschung mal sagen. Und das ist auch nicht einfach. Ich meine, ich bin 18 Jahre herzkrank gewesen und habe immer vom ersten Moment an geglaubt, dass Gott mich heilt. Und es sollte halt 18 Jahre dauern, bis ich es erleben durfte. Und es gibt auch natürlich Krankheiten, die nicht zur Heilung führen, sondern die zum Tod führen.
Mhm.
Aber ich würde immer wieder Gott bitten, dass er mir die Kraft gibt, es entweder auszuhalten oder mir den Weg zeigt, wo ich hingehen kann. Also wir zum Beispiel mussten dann den Weg der Operation gehen, bis ich geheilt wurde. Und da waren wir auch gar nicht so begeistert von, weil wir gedacht haben, du kannst so heilen. Mhm. Warum muss ich jetzt durch eine Operation gehen? Warum muss ich jetzt das alles aushalten? Und ich hatte den Eindruck, jemand sagte mir das, dass Gott ihr für mich gesagt hätte, er kann mir die Operation nicht ersparen.
Okay.
Auch eine komische Aussage, warum sagt ein allmächtiger Gott, ich kann dir die Operation nicht ersparen. Aber mir hat mal geholfen, dass jemand sagte, wenn du Gott mit deinem kleinen Verstand begreifen kannst, was ist das für ein Gott?
Also
wir können Gott nicht begreifen, auch warum er bei dem einen das zulässt, bei dem anderen nicht. Ja. Ich habe nur gesagt, ich will mein Vertrauen nicht wegwerfen und du bist der Einzige, der mich letztendlich auch gesund machen kann und ich werde jeden Tag dafür beten und ich werde auch jede Gelegenheit nutzen, wenn jemand sagt, darf ich für dich beten und ich will da nicht zu stolz sein.
Mhm.
Und, ne, wie der Naaman, ne, der ist halt der Aussätzige in der Bibel, der ist dann zu dem Propheten gereist und hat gesagt, mach mich gesund, bete für mich und der Prophet hat gesagt, tauch dich 7-mal im Jordan unter und er zu stolz war und zu sagen, nee, das mache ich nicht. Also ich will auch bereit sein, die Wege zu gehen. Und wenn du es durch einen Arzt tun willst, dann bitte zeig es mir. Und Und dann auch immer die Augen weiter, die Ohren weiter offen zu haben und zu sagen, ja, es gibt ja auch in der Medizin immer wieder neue Methoden, die entwickelt werden. Und ich will auch offen sein dafür, diese Wege zu gehen. Und das ist halt das, wie ich damit umgegangen bin. Und ich bin auch wirklich schon durch so viele Schmerzen gegangen und so viele Operationen. Aber
das macht mir ja schon Hoffnung.
Einfach zu sagen, du bist der Einzige, der es kann, weil du bist der Arzt und ich erinnere dich daran, ja, und ich glaube an dich und bitte beweis dich an mir und so. Also so würde ich halt weiter damit umgehen und an ihm hängen, so wie diese Frau, die da 40 Jahre einen Blutfluss hatte und dachte, du bist die einzige Hoffnung, ne? Und aber nicht in eine Kiste stecken, sondern du musst das jetzt tun, sondern halt mit einem offenen Herzen, dass du sagst, okay, wenn ich noch was anderes durch diese Situation jetzt lernen kann, die du mir auf eine andere Art und Weise nicht beibringen kannst oder nicht zeigen kannst, dann bin ich auch bereit, diesen Weg zu gehen. Also so gehe ich damit um.
Das heißt, das eine ist, dass ich immer wieder ins Vertrauen, immer wieder hinüberbeten auch und das Vertrauen hineinglauben durch das Lesen der Heiligen Schrift und so, das höre ich bei Ihnen raus, Frau Dr. Horn. Aber auch noch vielleicht das, was viele auch gemacht haben, es gibt ja auch, es ist schön, dass Sie beide jetzt so über das Radio ein wenig Gemeinschaft haben. Das heißt, Sie haben ja Ähnliches erlebt, können sich deshalb auch Ähnliches sagen. Es gibt jetzt, wenn ich im katholischen Bereich herumschaue, ich vermute, bei den Evangelischen nennt man es anders, bei Ihnen, Frau Horn, aber es gibt ja auch Glaubensvorbilder, die mit solchen Situationen ganz tief umgegangen sind. Und das gibt es, wenn man jetzt bei den katholischen Heiligen schaut, da gibt es eine ganze Riesenschar von solchen, die gerade in schwerem Leiden sich eine tiefe Dankbarkeit bewahrt haben. Vielleicht auch das sich auseinandersetzen mit dem Leben von diesen Menschen, die irgendwie in diesem wirklich, also ich würde sagen, das ist ja wirklich existenziell schwierig manchmal, da Wege gefunden haben, da diese Wege vielleicht entdecken, nachgehen. Versuchen nachzugehen. Ne? Ja, vielen Dank Ihnen für Ihren Anruf.
Ich bedanke mich auch und bleiben Sie gesund.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Alles Gute. Viel Segen. Gottes Segen Ihnen. Und ja, wir können auch gerne immer wieder auch in den Gebetssendungen solche Anliegen wie die Ihren mit hineinnehmen. Ich möchte, bevor ich die nächsten Hörer dran nehme, es warten einige in der Leitung, jetzt noch ganz kurz die zweite Frage anklingen lassen. Genau, wenn ich jemanden anderes das bemerke, dass er neidisch ist, ist es gut, ihm das zu sagen? Oder kann das kaum, die meisten, ist ja wirklich so, wenn man andere auf ihre Fehler, auf ihre Wurzelfehler anspricht, das schluckt kaum jemand so leicht.
Ja, das ist auch schwierig. Also das, was ich dann mache, ist, wenn ich sowas erkenne, dass ich erstmal dafür bete und dass ich dann bitte, dass Gott mir eine Situation schenkt, wo es möglich ist, dass man vielleicht mal zu zweit spazieren geht oder dass der andere mir ein Stichwort gibt und sagt, boah, also ich leide da so drunter, dass der andere das und das hat und dass ich ihm das dann spiegeln kann. Weil es ist wirklich schwierig. Also ich habe einen Menschen mal darauf hingewiesen, der hat immer gesagt, verdammt nochmal. Und da habe ich gesagt, du willst Christ sein und du sagst immer verdammt nochmal. Also das tut mir so weh. Und ich sage dir das jetzt einfach, weil ich denke, du willst das wahrscheinlich ändern. Und da sagte der mir, nein, ich will das nicht ändern. Okay, dann kann man nichts mehr
machen. Das ist auch eine Antwort.
Das ist auch eine Antwort, ne? Und ehrlich gesagt finde ich das nicht gut, dass du mir das jetzt sagst. Okay. Aber gut, also ich habe halt lange darum gerungen und habe dann gedacht, doch, das muss ich ihm jetzt sagen. Und wir werden immer das eine oder andere erleben. Und das, trotzdem würde ich sagen, auch diese Reaktion war vielleicht doch so, dass er aufmerksam darauf geworden ist und in Zukunft darüber nachdenken konnte, will ich es wirklich weitermachen oder nicht. Also ich glaube, wir können nicht immer sofort Zustimmung ernten. Aber ich glaube, dass alles irgendwelche Auswirkungen hat und man doch darüber auch nachdenkt in der ruhigen Minute. Ich glaube, die Kunst ist es, in der richtigen Art zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt und von der Tonlage her und nicht so besserwisserisch. Das ist oft die Situation. Wenn man natürlich jetzt jemand vor sich hat, der sowieso schon minderwertig ist, nach dem Motto, ja, ich mache ja wohl immer alles falsch in deinen Augen, ist es ganz schwierig. Manchmal sage ich auch, du, mir ist was aufgefallen, dürfte ich dir das mal spiegeln. Und also das machen wir auch so als Ehepaar, machen wir das manchmal so. Und dann sagt mein Mann auch manchmal, nee, hör mal, wenn du mir jetzt was sagst, da kann ich gar nicht zuhören oder mir geht's selber so schlecht im Moment oder ich habe Stress auf der Arbeit. Und aber vielleicht in 2 Tagen oder so, ne? Dass man einfach das anbietet und sagt, mir ist was aufgefallen. Also ich kann dir das gerne sagen, aber wenn du nicht willst, ist auch okay, behalte ich es für mich. Also vielleicht so in der Art und Weise würde ich da, glaube ich, mit umgehen.
Ja, dankeschön. Auch unsere Anruferin nochmal. Alles Gute Ihnen und ich begrüße Herrn Günther, der uns aus Altensteigwirth anruft. Guten Tag.
Guten Tag. Ich habe wunderbar mit eurer Sendung zugehört. und freue mich darüber. Ich habe einen Beitrag, Sprüche 14,30, da steht auch Minderwertigkeitsgefühle. Ein gütiges Herz ist des Leibes Leben, aber Neid ist Eiter in den Gebeinen. Das ist dieser Vers, Sprüche 14,30. Aber ein gütiges Herz haben wir alle nicht von Hause aus, also habe ich nicht. Ich habe keins, die Frau Horn hatte es auch nicht.
Nee.
Sie hat gesagt, dass sie durch ihre schwere Krankheit dann zum Glauben kam. Mhm. Es kommt, dass wir diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus bekommen, die durch die Erbsünde getrennt ist. Mhm. Und unser Selbstwert, das habe ich selber, als ich in der Nervenklinik war, dort gehört, dass ich durch Christus wertvoll bin, weil er am Kreuz für mich bezahlt hat. Also das Zeichen des Kreuzes sei, du bist wertvoll bei mir. Und ab dem Zeitpunkt musste ich mich nicht mehr über Leistung definieren, sondern ich bekomme aus Gnade diese Kindschaft geschenkt.
Mhm.
Das war, das ist also, das wissen viele Menschen nicht, weil religiös sind wir ja alle. Wir gehören auch der Kirche an. Ich habe auch bis dahin in der Kirche angehört, aber ich habe immer noch gedacht, ich muss vor Gott und vor Menschen Leistung erbringen. Und weil ich da nicht die gleichen Leistungen erbringen konnte wie andere und auch permanent in diesem Kreislauf des Vergleichens drin war, habe ich mich immer wieder wund gescheuert.
Mhm.
Das eine, und das ist, möchte ich noch was vom Reinhold Rute sagen, den er ja auch in der Sendung hatte. Er hat Sinnlosigkeit. Gefühle sind tödlich, sagt er. Er hat da Viktor Frankl zitiert, der also im Sinn des Lebens gerade die Massenneurose von unserer Zeit ist, dass die Menschen existenziell frustriert sind. Also weil sie versuchen, gute Menschen zu sein, aber sie schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Trotzdem, wir merken das in unserer Wohlstandszeit. Wir versuchen, gute Menschen zu sein, aber da bleibt diese innere Leere, dieses Leergefühl, dieses existenzielle Vakuum in uns zurück.
Mhm.
Wenn wir uns hier Jesus öffnen, wie es die Frau Horn gemacht hat in dieser schweren Krankheit, sie ist eine intelligente Frau, sie konnte auch Ärztin werden mit dieser Intelligenz, die sie hatte, aber diese Beziehung zu Jesus, die konnte sie auch nicht herstellen. Das können wir uns noch schenken lassen aus Gnade. Mhm. Das war übrigens Martin Luthers Schlüsselerlebnis. Begriffen hatte, dass er vor Gott gerecht ist, dann ist ihm das aufgefallen, dass dieser Gott nicht ein fordernder Gott, sondern ein schenkender Gott ist.
Mhm.
Und so sagt auch da Reinhold Rude nochmal, unser Leben bekommt Sinn, wenn wir Jesus suchen, es bekommt einen inneren Halt, wenn wir bei ihm vorangehen. Unser Leben bekommt ein Ziel, wenn sein Wille unser Leben bestimmt. Unser Leben bekommt Hoffnung, wenn wir seinen Verheißungen Glauben schenken. Also das, was er gesagt hat, immer dieses Vertrauen nicht wegwerfen, also das, was im Hebräerbrief steht. Werft euer Vertrauen weg, was eine große Belohnung hat.
Ich glaube, wir haben uns, Herr Güntner, wir haben es verstanden. Danke, dass Sie uns darauf hinweisen. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schlüssel, Frau Horn, ist, dass wir diese Dankbarkeit, die im Letzten kommt sie ja auch wirklich aus dem Bewusstsein heraus, wenn wir als Christen denken, das ist ja ein riesen Schlüssel, den wir da in der Hand haben oder ein riesen Schatz, dass wir uns das schenken lassen können, indem wir von dem schlichten Glauben ausgehen, Gott hat nichts an mir falsch gemacht und er hat mir alles gegeben, was gut für mich ist. Auch wenn jetzt die Umwelt oder dieses ganze Vergleichen und so mir etwas anderes sagen will. Aber eigentlich im Tiefsten ist es so, das Bewusstsein, Gott liebt mich wirklich. Er gibt mir, was gut für mich ist. Da geht es doch manchmal auch einfach darum, seine Optik zu ändern.
Ja, also ich glaube, meine größte Erkenntnis ist, dass das, was in der Bibel steht, dass ich von Natur aus nicht gut bin, dass das in mein Herz gefallen ist. Weil ich dachte auch immer, ja wieso, ich mache doch nichts Böses und ich entschuldige mich und ich stehle nicht und ich bringe keinen um und es gibt doch viel schlimmere Menschen als mich. Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Aber als ich begriffen habe, dass in der Bibel steht, dass der Mensch böse von Natur aus ist, was wir aber nicht wahrhaben wollen. Aber schon wenn man kleine Kinder beobachtet, die im Sandkasten spielen, wie die sich gegenseitig die Förmchen wegnehmen, wie sie sich Sand in die Augen streuen, da kann ich doch nicht davon ausgehen, dass ich von Natur aus gut bin und immer nur das Gute will. Und als ich das begriffen habe und gesagt habe, Jesus, ich bekenne dir jetzt, ich bin von Natur aus nicht gut und ich brauche dich und ich brauche einen Erlöser, einen, der mich von diesem Bösen erlöst, sonst bräuchte ich ihn ja gar nicht. Da ist ganz viel in mir passiert, dass ich so eine Kapitulationserklärung praktisch abgegeben habe und dass ich diese Gnade annehmen konnte. Ja, ich bin wertvoll, auch wenn ich nichts tue, wenn ich nichts Gutes tue, wenn ich einfach nur existiere. Und das war halt diese Erfahrung, die ich in der tiefen Krankheit hatte. Wenn ich nie wieder als Ärztin arbeiten kann, wenn ich nie ein Kind kriegen kann, wenn ich für die Gesellschaft einfach nutzlos bin, bin ich trotzdem von Gott ein geliebter Mensch und ein wertvoller Mensch. Und ich muss nichts dafür leisten. Also das war auch meine ganz, ganz tiefe Erkenntnis. Und ich sage manchmal auch, ich bin jetzt 63, ich weiß nicht, was noch passiert. Ich kann morgen Schlaganfall kriegen oder was auch immer. Und trotzdem wird es nichts daran ändern, dass ich ein wertvoller, geliebter Mensch bin. Und das ist eine ganz, ganz kostbare Sache.
Ja, das ist auf der einen Seite eben vielleicht gerade dieses Bild von den Kindern im Sandkasten. Wenn wir als Eltern draufschauen, sehen wir das ja auch, dass da mal manches schiefläuft, dass sich da auch wirklich eine Erbsünde, die wir vielleicht wirklich von Generation über Generation einfach, die im Menschen drin steckt, das auf ich zu schauen, auf sich selbst zu verkrümmen, den anderen nicht zu sehen, das wirkt in uns, das sehen wir schon an kleinen Kindern. Gleichzeitig als Eltern gucken wir ja mit großer Liebe auf diese Kinder und wir lieben sie dennoch. Wir sehen auch das gut Geschaffene in ihnen, dass sie wunderbar geschaffen sind. Ich glaube, wenn wir so diese Optik von Eltern haben, die ihre Kinder lieben, dann können wir das vielleicht auch, wenn wir uns umdrehen und nach oben schauen, verstehen, wie der Vater uns sieht.
Mhm, genau.
Dankeschön, Herrn Güntner, für seinen Hinweis. Alles Gute Ihnen. Und ich begrüße eine Hörerin, die sich in dieser Sendung meldet, ohne ihren Namen zu nennen. Grüße Gott.
Also das Letzte, das fand ich sehr gut. Also das kann ich ganz dick unterstreichen. Also dass wir eben wertvolle Menschen sind, das habe ich auch erfahren dürfen, obwohl ich mich gefühlt habe wie ein Stück Dreck, sage ich mal ganz grob, ne? Mhm. Und ja, und auch eben diese Schwäche und die Sünde, dass ich auch wirklich ein Sünder bin. Und ich sage immer, Jesus, ich bin so schwach. Ne? Mhm. Hilf mir und er ist so wunderbar. Und da wollte ich auch eben sagen, dass die Beichte und die Reue also mir ein ganz wunderbarer Begleiter war und habe auch dann vieles ja auch erkannt, nicht, wo man seine Macken auch hat, ne? Und ja, halt auch diese Liebe zu Gott, nicht? Und die habe ich besonders erfahren, tatsächlich im Danken. Und ich habe manchmal einfach gedankt, aber ich hatte gar keine Lust zum Danken. Ich wusste, das war gut und ich habe immer gesagt, danke Jesus für die ganzen negativen Sachen. Ich bin 27 Jahre alleine, also ich habe wirklich einen Wilden Westen erlebt. Und meine Kinder, die ja, die haben Angst und Ekel vor dem Vater, können Sie sich vorstellen, ist ganz schlimm. Aber durch diese Vergebung, wann habe ich vergeben? Da habe ich mich sehr mit beschäftigt, weil ich das unbedingt wollte. Und ich habe das tatsächlich geschafft, dass ich tatsächlich keinen Groll empfinde. Und das hat mich so sehr auch befreit. Und auch trotzdem solche Freude immer noch hatte durch diese Vergebung. Das möchte ich nochmal erwähnen. Und aber das kann ich. Und aber ich kann Gott bitten. Ich habe wirklich danach geschrien, weil ich wollte einfach vergeben. Und so kam das eine nach dem anderen, diese Erkenntnis. Und daraus entstanden wirklich ganz viel, also Befreiung, Hilfe und Segen. Und ich habe wirklich auch Wunder erlebt, muss ich sagen. Ich habe blindlich vertraut, weil ich es auch gar nicht mehr anders konnte. Mhm. Und ich habe mein Leben, was ich geführt führen musste, immer wieder versucht anzunehmen. Ich war nur für andere da. Ich bin verleumdet worden, ich überhaupt nicht verstanden worden, nicht geglaubt worden, schief angeguckt worden, heute noch, nach so vielen Jahren nicht, weil die Leute sich da so sehr mit beschäftigen, mit meinem Leben. Das ist ja furchtbar. Aber nun, aber was ich auch mache, ich segne ganz viel diese Menschen und sage, Jesus, tauche sie ein in dein kostbares Blut, ne? Und schenk, und ich gönne ihnen einfach das Gute und ich bete Gott an in diesen Menschen. Mhm. Aber und das ist wirklich sehr, sehr viel. Und selbst die Verwandtschaft und hat mich verlassen. Aber ich habe gar nichts vermisst. Gott hat mir immer Menschen zugeschickt. Ne? Also ich könnte da wirklich ein Buch drüber schreiben. Aber ich wollte wirklich durch dieses Gespräch, weil ich vieles hinter mir habe, den Menschen wirklich ganz viel Hoffnung geben, weitermachen. Und Gott, für Gott ist wirklich kein Ding unmöglich. Und Sie hören auch, innerlich lache ich, weil ich so vieles Fröhliches und Witziges auch erlebt habe, ne? Und kann nur noch zuschauen, boah, was macht er denn jetzt schon wieder? Ne? Kann ich nur wirklich ganz viel, achso, und die Vergebung nochmal, das war nochmal so mittendrin, da sagte ein Priester, gehen Sie den Kreuzberg in Medjugorje und vergeben Sie jeden Schritt. Und da habe ich erlebt, also wunderbar, jeden Schritt habe ich, muss ich Danke sagen, ich kam ganz schlecht nach oben und ich habe gedacht, ich komme da gar nicht hin. Und dann aber den Rückweg, mal Sie verstehen das ja, konnte ich fast zurückfliegen. Ich war so leicht. Ja, und genau. Und das wollte ich einfach nochmal so sagen, aber gut, aber mein Weg, er wird auch schwer bleiben. Also es ist nicht, dass alles so wunderbar glänzend ist. Nein, das ist es nicht.
Aber Sie gehen anders damit um. Das spürt man schon. Sie haben auf diesem langen Weg, der für Sie auch sehr schmerzhaft war, erfahren können, wie Sie mit Gott diesen Weg so gehen können, dass Sie sagen, Sie fliegen den Weg zurück wieder regelrecht runter. Vielen Dank, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Dankeschön, Frau Horn. Möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Nee, ich glaube, das war gut
so. Das steht für sich. Ja, vielen Dank. Also ich merke, dieses Thema, die Dankbarkeit auch in schwierigen Zeiten in Not ist ein wichtiges Thema. Das ist wirklich eine Kraft, eine eigene Kraft, die viele Menschen trägt. Das bekommen wir auch von unseren Hörern bestätigt. Ich möchte noch eine letzte Hörerin begrüßen, auch anonym. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, ich habe ein gutes Rezept für mich entdeckt oder entwickelt oder erkannt, wie ich mit Neid umgehen kann. Meine Freundin, die hat so vieles, was ich nicht habe. Und ich sage dann immer, ich bin zwar neidig, aber ich gönne es dir von Herzen. Und ich freue mich dann mit ihr darüber. Und ich stelle mir vor, wenn sie dann auf ihrem wunderschön bepflanzten Balkon sitzt und die Aussicht und die Natur genießt. Ich habe auch einen schönen Balkon, kann aber nicht draußen sitzen. Ich habe ihn zwar auch schön bepflanzt, weil ich von Antennen umgeben bin und ich dann ganz große Schmerzen kriege. Und ich beneide sie darum, ja, dass sie sich da hinsetzen kann und sich entspannen kann. Und dann sehe ich aber darin auch eine große Chance für mich zu erkennen, was ist an mir jetzt noch verbesserungswürdig oder woran muss ich bei mir arbeiten, um mich weiterzuentwickeln, dass ich zum Beispiel die Strahlung, ich bin sehr strahlengeschädigt, ja, besser ertragen kann, dass ich disziplinierter lebe. Also gesünder esse, mich gut verhalte, viel in der Natur bin, ja, dass ich mich geistig, seelisch stärke, dass ich mir einen Schutzmantel aus dem göttlichen Licht und der göttlichen Liebe aufbaue. Und dafür bin ich so, so sehr dankbar, dass mir diese miese Situation im Vergleich zu meiner Freundin mir so sehr geholfen hat, mich weiterzuentwickeln.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie uns Ihr persönliches Beispiel gesagt haben, Frau Horn, eben, dass man, eben, wenn man den Neid in sich denn nun erkennt und spürt und sagt, ja, das würde mich jetzt dazu führen, neidisch zu sein. Ich spüre das in mir und ich gehe diesem Gefühl weiter nach und versuche, aber dahinter zu entdecken, dass diese Situation, die mich neidisch macht, eigentlich auch in einem umfassenderen Sinne etwas hat, wofür ich dankbar sein kann.
Ja, und ich denke, der Weg ist gut. Sie hat gesagt, also ich bin neidisch, ich gucke in den Spiegel und sage, das stimmt, du bist neidisch. Ja, sie hat eine Diagnose gestellt, hat dann eine Therapie entwickelt. Die Therapie ist, ich will es der anderen gönnen. Das ist, ich gucke auf sie und sage, ich gönne dir das, du bist meine Freundin. Und der dritte Punkt war halt, dass sie gesagt, okay, was will mir das noch sagen? Wie kann ich meine Situation noch verbessern? Das ist eigentlich ein sehr reifer Weg, den sie gegangen ist.
Also das ist ein Weg, Frau Horn, von dem wir eben versuchen können, ihn zu gehen. Wichtig ist, dass wir hinschauen und es überhaupt erstmal erkennen, was uns treibt und vielleicht auch dankbar sind dafür, wenn andere uns darauf hinweisen, was ja manchmal der schwerste Schritt ist.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Frau Horn, für diese Sendung in unserer Serie über die Wurzelsünden, über den Neid, vom Neid, Spieglein, Spieglein an der Wand. Das war der Titel dieser Sendung. Vielen Dank, Frau Horn. Alles, alles Gute. Wir freuen uns auf die nächste Etappe. Wissen Sie schon, was als nächstes drankommt?
Oh, weiß ich im Moment nicht.
Nicht auswendig, aber es geht weiter. Wir gucken alle im Programm nach. Vielen Dank für heute. Alles Gute, vielen herzlichen Dank und alles Gute Ihnen für die kommende Zeit, Frau Horn. Wir wünschen Ihnen allen von Herzen Gottes Segen für Sie und Ihre Familie und Ihren Weg.
Bis dann, tschüss.
Wiederhören. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen gesegneten schönen Tag noch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.